Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen, die Vorpass-Boys wieder am Start. Big G, du warst am Wochenende wieder in Action, aber nicht für Neuseeland, sondern unter Ober-Niederföhring.
Neben Föhring hat in Obersulm gespielt, nee, in Neckarsulm. Ich weiß immer nicht, wie man es genau ausspricht, ob Neckarsulm oder Neckarsulm. Keine Ahnung, bei Heilbronn, Baden-Württemberg, 3 Stunden Fahrzeit. 3 Stunden Fahrzeit mit dem Auto. Ja, ich bin nicht mit dem Bus gefahren. Ich wollte auch gar nicht spielen. Also ich habe wirklich auch gehofft, dass ich nicht eingewechselt werde. Nach der Blamage gegen Köln im Scrum und ich denke immer noch daran,
gelbe dass... Karte.
Gelbe Karte, stimmt. Naja gut, gelben Karten habe ich auch schon vorher im Leben bekommen. Ne? Das ist jetzt nicht so schlimm. Aber ich dachte mir so, nee, ich will jetzt nicht hinfahren. Und es war, wir wussten auch gar nicht, wie gut Neckarsulm da zu spielen ist. Sehr schwierig. Am Ende 68-32 für uns, 68-34 für uns oder so. Es war aber zwischendurch sehr knapp. Nur am Ende, ich glaube, die hatten auch nur 17 Leute oder 18. Vielleicht jetzt auch nicht die stärksten 2, 3 Leute auf der Bank. Die hatten sehr einzelne gute Spieler, die sehr stark waren. Aber das Gesamtgefüge, ich glaube, da waren wir besser. Das kann man schon so sagen, auch aus neutraler Sicht. Ja, wie gesagt, ich glaube, ich habe die letzten 20 Minuten gespielt. 0 Tackles, 3-mal im Scrum, nicht zerstört worden, beziehungsweise mein Gewicht gehalten, 2-mal den Ball gepasst. Ich denke, das ist eine 6 von 10 Performance. Ne? Also keine...
2-mal den Ball gepasst, 6 von 10 Performance.
Na, weil die anderen so gut waren. Weil die anderen so gut waren. Ne? Da brauche ich nicht mehr. Früher habe ich ja das Team getragen, sag ich mal. Die Zeit, ne?
Und das von einem semi-professional australischen Nationalspieler-Wannabe.
Gut, das war unser Wochenende. Genau. Überraschenderweise hat der Heidelberger TV in Köln recht deutlich hochgewonnen. 54-14 oder so. Das ist für mich in der zweiten Bundesliga Süd zumindest die Überraschung. Ich glaube, die anderen Spiele in der ersten Bundesliga und zweite Bundesliga sind jetzt nicht so überraschend, dass Frankfurt in Luxemburg gewonnen hat. Das ist jetzt keine Überraschung. Und die anderen Ergebnisse, glaube ich, auch nicht so sehr. BRC hat knapp, glaube ich, zu Hause verloren gegen MRFC. Ja, aber gut, ich habe jetzt auch, ich meine, wir können uns ja darüber gerne austauschen, aber wir können das schlecht gucken, weil es da auch wenig. Ich glaube, irgendwo werden Spiele hochgeladen, aber ich glaube, ich schaue mir jetzt nicht, ich schaue mir bestimmt nicht 80, 90 Minuten erste oder zweite Bundesliga an in Deutschland. Da sollten Leute gerne mal Sachen zusammenschneiden, Highlight Reels, am besten die Vereine selber, damit man das ein bisschen besser vermarkten kann.
Das wäre schon krass. Ja, es gibt oft die Vimo-Cameras, habt ihr auch, bestimmt ja, auch. Ja. Genau, gibt es oft dann das gesamte Spiel hochgeladen, YouTube. Tatsächlich wäre es echt krass. Also ich glaube, wenn wir wissen wollen, wie könnte man quasi die Aufmerksamkeit für Rugby in Deutschland steigern, das wäre, ja, wie du auch sagst, dass man vielleicht einfach Pakete von Highlights oder so zusammenstellen könnten. Das wäre wahrscheinlich die Richtung. Hier,
Quali ist
Idee
natürlich
für
nicht
euch,
die geilste.
Startup-Idee für euch.
Die Quali ist natürlich nicht die geilste, aber irgendwo muss man anfangen. Ich meine, ein paar Sachen zusammenschneiden kriege ich vielleicht auch noch hin, wenn man das gesamte Spiel nimmt und dann schneidet man so 4 schöne Versuche raus. Aber so, dass es irgendwie stimmig ist, vielleicht mit Musik hinterlegen ist jetzt übertrieben als Highlight-Reel, aber mit Kommentar vielleicht auch noch. Also einfach nur so reinschneiden, also einfach nur so 4 Clips hintereinander und das auf YouTube hochladen, weiß ich nicht. Ich habe gesehen, BRC hatte einen Twitch-Account und da kommentieren sie auch, glaube ich, das ganze Spiel im Real-Life. Ich habe es mir nicht ganz angeschaut. Ich glaube, das ist vielleicht auch zu viel. Aber ja, mal schauen, vielleicht gibt es 1, 2 Leute, die sich da nochmal reinhängen in Zukunft. Was war denn bei dir los? Irgendwas?
Am Wochenende,
Rugby-mäßig.
Keine Ahnung, zweite Runde Kopfläuse-Shampoo. Wahrscheinlich alle Leute jucken die Haare, indem du halt keine Haare hast, hilft das in dem Fall. Was gab es sonst noch? Bisschen Rugby geschaut, eigentlich keine gesamten Spiele, so hier und da so ein bisschen was live gesehen von der Frauen-World Cup, plus dann die Highlights natürlich. Sonst, mein Leben ist halt relativ boring, aber trotzdem gut. Wenn wir da mal ansetzen, vielleicht Neuseeland verliert, sag ich mal, Rekord verdächtig gegen Südafrika. Ja, vielleicht, du hast ja da mehr vom Spiel gesehen als ich wahrscheinlich. Hast du bestimmt live gesehen oder zumindest
Ich habe
was?
die erste Hälfte noch live gesehen, bevor ich ins Auto zum Auto bin, beziehungsweise auch noch Teile der zweiten Hälfte auf dem Handy im Auto. Natürlich ist es immer nicht so gut wie in Ruhe zu Hause gucken auf dem großen Screen. Meine ersten Ideen war halt, naja, dass es bei Südafrika hat wirklich alles geklappt. Also Aerial Battle gewonnen, Scrum, Set Piece, Line Out, alles hat geklappt und Offloading Game der Forwards hat funktioniert und Neuseeland sah in der Verteidigung wirklich, wirklich im Arsch aus, also wirklich kaputt. Ich meine, die meisten Versuche, es ist ja dann irgendwann kurz nach der Anfang der zweiten Hälfte sind sie ja richtig eingebrochen, ne? Ich meine, der einzige Versuch war in den ersten 10 Minuten oder im ersten Viertel für Neuseeland. Danach ist ja wirklich nicht mehr viel passiert. Und die Springboks haben wirklich, also es hat wirklich alles gepasst zur richtigen Zeit, das Spiel eng gehalten, zur richtigen Zeit, das Spiel weit nach außen getragen. Wie gesagt, die Kicks haben geklappt. Ich glaube, die Backline war sehr unerfahren auf dem Papier und auch sehr uneingespielt. Einige haben gesagt, oh, das ist vielleicht ein Gamble, aber es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Das heißt, man muss erstmal Neuseeland auch wenn es nicht Auckland Eden Park war, in Wellington auch erstmal so hoch und auch so dominant schlagen. Also bei Südafrika, wie gesagt, viele Leute haben gesagt, hier Aging Problem und so weiter und so fort, 50, 60 neue Leute letztes Jahr dazugeholt, ja, aber am Ende der Schlacht werden die Toten gezählt. Es war also Neuseeland, ich weiß nicht, wie gesagt, Ideen und kopflos teilweise. Man hat das halt, man sieht das immer ganz gerne, wenn 9 passt zur 10 zurück in der eigenen 22, dann weiß man nicht, kickt man jetzt oder passt man dann doch? Dann vergehen so 1, 2 Sekunden, die sehr entscheidend sein können im Rugby, wie wir wissen. Und das ist öfters mal passiert. Und das ist so ein Indikator für, naja, ja, ich weiß nicht, ob es nur an Beauden Barrett liegen kann, am Trainerstab, an der Leadership-Gruppe. Gute Frage. Ich weiß nicht.
Krass, weil wir letzte Woche so ein bisschen gesprochen haben, beide Seiten, beide Mannschaften so ein bisschen wissen halt nicht so gerade, wo die jetzt stehen. Südafrika anscheinend auf jeden Fall hat es geschafft. Also ich meine, die haben trotzdem einen Top-Namen, hat so da drauf stehen. Du hast ja gesagt, hinter Mannschaft so ein bisschen neu zusammengestellt auf jeden Fall. Sturm, richtig krasse Leute natürlich weiterhin. Aber vielleicht Richtung Neuseeland, also natürlich. Glückwunsch an Südafrika. Ein paar Versuche waren schon ziemlich krass, rausgespielt und rausgefangen. Aber bei Neuseeland, diese Idee, also ich meine, war es vor der letzten WM oder so, war es die Idee von, wer soll auf 10 spielen und was mit Barrett oder Mackenzie. Wir waren ja in dem Spiel gegen Italien, in Frankreich und so. Und irgendwie sind die halt nicht viel weiter als damals und normalerweise war es halt so in Neuseeland, dass du so fast so ein Conveyor Belt an Talent hattest, der quasi, keine Ahnung,
Production Line von
fehlt,
Wingers.
Sevilla hört halt auf, kommt halt der nächste krasse Ex-Spieler oder sowas. Oder ja, also irgendwie so in ein paar, okay, das war so ein bisschen so teilweise ein Problem, aber es fühlte sich so an, als ob die immer jemand hatten in petto, der halt quasi next big thing ist so und so weiter.
Ja.
Und jetzt ist es halt so ein bisschen von, ja, die haben sehr viele Leute, also so eine Reihe an Spielern, die halt gut sind, aber nicht Weltklasse, beziehungsweise nicht Nationalmannschaftslevel sind. Und ob das daran liegt, dass die Ligasystem bei denen einfach das nicht mehr hergibt oder dass die Wettbewerbsfähigkeit halt nicht mehr da ist oder whatever. Aber jetzt ist so dieses Punkt, wo man hat so ein bisschen bei den Frauen-WM, kommen wir vielleicht später dazu, gesehen, dass diese Aura von Neuseeland hat was an sich. Bei den Frauen war es halt so, Irland hat einfach gegen Neuseeland gespielt im Gruppenspiel und war so, nee, nee, ihr kommt einfach nicht durch. Es ist einfach so dieses Aura, so was sie ja ausgestrahlt haben. Und darüber haben wir so letztens gesprochen, dieses, ne, also wie wir die auf eine andere Bewertungsskala gepackt haben, Neuseeland, also viele Leute sagen All Blacks, ne, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwie dieses Mysterium dahinter und das ist scheinbar irgendwie so ein bisschen weg. Und das hat wahrscheinlich in den mentalen oder in den Köpfen von vielen Gegnern für vieles gezogen. Also man hat ja bei der WM bei Irland gesehen, dass Irland genau gegen Frankreich da verloren hat, knapp. Aber ich glaube, es war mental viel auch. Und jetzt ist es irgendwie so ein bisschen weg. Also, oder?
Ja, wie du sagst, also ich, ein, zwei Spieler, ich weiß nicht, ob Proctor an 13 vergleichbar mit Jordy Barrett ist. Parker hat an 6 gestartet. Carter vom 7er Programm an 11. Ja, das, wie du sagst, das sind halt Leute gut, vielleicht auch sehr gut, ne? Aber nicht the next hottest thing. Und wie du sagst, ich glaube, es gab diese Aura, wo neuseeländische Super-Rugby-Teams 2, 3 Jahre kein einziges Spiel gegen Australien verloren haben. Das war die 15, 16, 14, 17 Zeit irgendwie so. Und das scheint jetzt, das, wie gesagt, so langsam dieses Super-Rugby-Ding und mehr Spieler in Japan und Frankreich, das ist jetzt langsam das Resultat davon, denke ich. Ich glaube, das hat man schon mehrmals angesprochen. Und es kann vielleicht sogar sein, dass das noch um einiges schlimmer wird oder so. Was heißt schlimmer? Also, dass man halt nicht unbedingt, also dass die noch schlagbarer werden. Aber gut, wer weiß.
Weil Coaching-mäßig würde man halt sagen, also mit Robertson, also sein Lebenslauf spricht für sich selber wahrscheinlich, ne? Aber
Wir würden die
also.
Super Crusaders zum Super-Rugby-Titel bekommen, sage ich auch ganz ehrlich. Ja. Also,
Ja.
was ist die International Coaching Experience von ihm? Vergleich das mal mit Ronan O'Gara, wo der war noch Crusaders Assistant Coach, der war noch da und da und da. Und der ist jetzt gerade mal erst, Ronan O'Gara ist jetzt erst Head Coach von einer Clubmannschaft, hat sich in einem viel schwierigen Umfeld bewährt, wohingegen Scott Robinson, ja, okay, Crusaders, ja, nicht schlecht, ne? Aber der war nicht so oft International Head Coach vorher. Ich glaube, der war auch gar nicht, also gar nicht Head Coach vorher und auch nicht irgendwo Assistant Coach. Und war der außerhalb von Neuseeland? War der, weil Steve Hansen und wer ist der Vorgänger? Die waren zumindest mal in Wales oder auch kurz in Irland. Weiß ich nicht mehr
Ja,
genau.
Ian Foster.
Ja. Nee, der andere noch
Aber
davor. Graham Henry.
Robertson, ja, Graham Henry, ja, waren wir. Robertson war auf jeden Fall woanders, ja, klar, aber irgendwie nicht auf dem Level. Also dann würdest du halt sagen, das ist weniger Squad und mehr das Coaching-Team. Also du würdest schon Coaching-Team in
Beides,
Frage
beides. Ich
stellen.
glaube, das ist immer
Okay.
nicht ein Faktor, aber ich glaube, es ist beides zusammen. Wo war
Also ich
der
glaube zum
vorher?
Beispiel, wenn wir jetzt das drehen würden, Razzy Erasmus mit seinen so Aus gegen Dem Idee so ein bisschen, also würde viel mehr aus Neuseeland rausholen. Aber ich glaube trotzdem, die sind gerade nicht da, wo gerade Rugby 2025 ist. Ich glaube, dass sie trotzdem, also wir reden über sehr kleine Prozentsätze hier. Aber ich glaube, es ist einfach so, was mich, also nicht beunruhigt, aber wo ich halt so die Fragen habe, ist, wer kommt jetzt so nach? Welche Spiele sind es? Ja, einige Spiele sind verletzt und so weiter und so fort. Aber der Drop-off, glaube ich mal, von deren Top-Top-Leute zu den nächsten Leuten ist deutlicher geworden, würde ich halt sagen. Also von einem Start 15 oder Start 23 und danach, wenn ein, zwei Leute fehlen oder verletzt oder whatever sind. Ich glaube, der Drop-off ist halt viel stärker als vor x Jahren sozusagen. Und ich glaube, das ist vielleicht, wo jetzt Erasmus bei South Africa sehr viel rumprobiert hat, was ich irgendwie nicht so geil fand, aber er hat jetzt sehr viele Leute Spielzeit gegeben, weiß auf jeden Fall, auf wen er zählt, die sind auf jeden Fall ins System hat eingespielt. Weiß nicht genau die Statistiken, aber sie haben jetzt Unmengen an Leuten in den letzten Spielen halt quasi probiert, Positionen, bla bla bla. Vielleicht einfach so langsam Früchte zu tragen und die sehen, dass sie halt quasi andere Optionen haben, außer die, sage ich mal, probierten Leute, die jetzt die letzten Meisterschaften gewonnen haben. Also die haben doch mal hier und da jemanden gefunden.
Ja, wir müssen mal weitermachen, Donald.
Okay,
Ich habe noch eine Sache, Scott
weitermachen.
Robinson. Scott
Ja.
Robinson, du hattest recht, aber du wüsstest nicht, wo hat er zumindest laut Wikipedia schon mal international gecoacht, wo ein Land, was noch nicht bei einer WM teilgenommen hat. Also ich weiß nicht, ob das hier, ob der Wikipedia-Artikel wirklich stimmt. Für ein Jahr war er da, es ist mehr als 10 Jahre her. Ein Land, was jetzt gerade im Quali-Prozess für die WM noch ist.
Hongkong.
Nee, die sind ja schon durch. Immer noch im Quali-Prozess drin. Na, hast du aufgepasst?
Chile.
Fast richtig. Größer, viel größer.
Brasilien.
Richtig. Also hier steht 2012, also 2008 bis 2013 Canterbury Assistant, 5 Jahre. Dann im selben Jahr 2012 bis 2013 Brasilien und danach Head Coach Canterbury. Also Canterbury ist nicht Crusader, sondern Canterbury, damit ist die Provinz Canterbury, das NPC-Team gemeint. Das heißt, also seine bisherige und dann ist es Crusaders für 6 Jahre, Barbarians einmal und Neuseeland seit 2024. Das heißt, der gute Mann hat zwar mal im Ausland gespielt bei Perpignan und auch in Japan, soweit ich das glaube ich. Aber wie gesagt, eine internationale Coaching-Karriere, ich frage mich gerade, was der in Brasilien gemacht hat. Und also vor allem 2012 bis 2013.
Naja. Wenn wir jetzt weiterhüpfen, Australien verliert ganz knapp mit 26 oder 28 gegen Argentinien, lag daran, dass sie, glaube ich mal, lass mich die Statistiken nachschauen, 3000 Straftritte weggegeben haben, 4000.
Wie viel Versuche hat Australien gelegt, wie viele Versuche hat Argentinien gelegt?
Genau,
hast du es gesehen?
Eins für Argentinien, aber den hat der Australier ihm geschenkt, weil er einen Freitritt einfach in seine Händen kickt. Also wie er auf diese Idee kommt, habe ich auch mich gefragt. Und Zusammenfassung von Argentinien war Straftritt, 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 Straftritt.
Also dieser Versuch, den habe ich auch gesehen. Wie heißt er denn? Das ist der Zehner Admit. Admit, Tane ja. Admit, der hat auch noch, glaube ich, zeitweise in der NPC in Neuseeland gespielt. Naja gut, Admit will aus der eigenen 22 rauskicken und für die Leute, die es nicht wissen, sobald beim Penalty-Kick ist es eigentlich auch so, sobald man 1 Zentimeter sich bewegt, also kick, natürlich auch beim Penalty-Kick aus der Hand, sobald man sich bewegt, ne? Selbst wenn man nach hinten schwankt, können die anderen Leute anlaufen. Das wird manchmal nie richtig gewiffen, aber die Nummer 2, Juli Montoya, unglaublich viel Erfahrung, der gute Mann. Ist ja, glaube ich, auch Captain, hat ja Leicester gespielt und sonst wo. Der hat das sofort gesehen und ich meine, das war der letzte Kacker-Arschloch-Versuch, den es wirklich auf diesem Planeten gibt. Ich meine, sowas sieht man noch nicht mal im Amateur-Rugby so oft. Unbedingt anschauen. Ja, danach hat Argentinien, wie du sagst, 6-7 Penalties von 200 verwandelt. So kann man das gesamte Match zusammenfassen. Also es
aber dann Australien hat sich echt zurückgekämpft und ich meine, da siehst du, wenn Dangunu war einfach, also Geschwindigkeit, was das hat bringen kann, also wie er wirklich in 30 Meter richtig Gas geben kann und wirklich in die Ecke zweimal abtauchen kann, also schon krank. Das kann man echt nicht beibringen. Und ich glaube, dass Joe Schmidt wird richtig sauer sein, weil da haben die Australier sich selber so einen Fuß abgeschossen.
Ja.
Das macht einem richtig aus Coach.
Vieles am Ruck, viele unsaubere Sachen. Es waren nicht nur die Penalties, es war auch Ballhandling. Also bei einigen Leuten, da kommen wir wieder zur Konsistenz und ich glaube, da liegt es wirklich nicht am Coach. Also weiß ich nicht, ob es am Coaching liegt, aber da kriegst du halt auch nicht das raus, was die Leute in den letzten 5 Jahren, worauf sie nicht geachtet haben. Also vor Joe Schmidt-Zeit und auch was vielleicht im Super Rugby, wo die Qualität vielleicht einfach auch nicht so hoch ist bei den Super Rugby-Teams in Sydney und Brisbane. Also ich denke, Joe Schmidt wird absolut. Also es ist ja bizarr, dass die immer noch elf Punkte haben und Erster sind. Hätte man hier gewonnen, hätte man, glaube ich, die spielen gegen All Blacks jetzt zweimal auswärts oder einmal zu Hause? Ich glaube, wenn die jetzt einmal zu Hause spielen, dann hätten die Chancen ja gar nicht so schlecht gestanden, dass man die All Blacks zumindest zu Hause schlägt, dann würden die mal wieder die Rugby Championship gewinnen. Aber indem man jetzt hier verloren hat, naja, leider nicht. Nee, die spielen in Neuseeland. Ah, die spielen erst in Neuseeland, aber ich glaube Eden Park und dann zu Hause die Woche drauf am 4. Oktober. Also es ist, glaube ich, zweimal Bledisloe jetzt oder sind es 3 Spiele? Muss ich auch nochmal gucken. Naja, was gibt es sonst noch zu dem Spiel zu sagen? Nichts.
Nicht viel.
Okay, dann, was war sonst noch? Weltmeisterschaft. Wir haben schon eben gesagt, Ich trage mein Frankreich-Shirt hier. Das hat Donald schon ein bisschen semi getriggert, als wir die Aufnahme gestartet haben. Aber nicht.
Ich wollte gleich reinbeißen.
Ja, es war leider kein Nailbiter am Wochenende. Oder es war vielleicht ein Nailbiter, aber nein, ein noch größerer Armbiter. Das wahrscheinlich knappste und spannendste Spiel von den Vieren, oder? Von den vier Viertelfinalspielen.
Ja, also das Wetter hat auf jeden Fall so mitgespielt und richtig nass, richtig schwierige Verhältnisse. Viele Leute, also diese Schiedsrichterin, ich fand irgendwie, also so im gesamten Kontext war irgendwie schwierig nachzuvollziehen. Manche Sachen, wo sie sehr penibel drauf war und manche Sachen so offen, so Jouer-Jouer-Style. Und das TMO und so, also weiß nicht, hat das gesamte Team da vom Refs war irgendwie so ein bisschen komisch und was ich halt einfach nicht nachvollziehen kann, ist dass diese Biting-Incident sozusagen oder angebliche Biting-Incident, da gab es direkt Bilder, also ich habe das Spiel leider nicht live geschaut und ich habe natürlich gleich zusammen, also gleich die Nachrichten dazu geschaut und dann gesagt und in den Nachrichten war schon das Bild, also war schon das Bild.
Das ist das Erste, was man gesehen hat, auch auf Insta.
Und ich meine, es liegt, also es ist halt letztes Jahr oder vorletztes Jahr gab es halt so mal, wo Versuche vielleicht gegeben waren, war sein Fuß im Aus, nicht dies, das, alle Sachen und dann kamen irgendwie Bilder danach und hier so einen anderen Winkel und dies und ja, das. Aber
das dauert
ich meine,
5 Minuten.
Ich verstehe. Also das kann ich halt nicht nachvollziehen. Und wie gesagt, das Bild, also keine Ahnung, jetzt ist das Siding Commissioner, also ist auf jeden Fall sie und noch jemand anderes gesided worden. Und das ist halt super eindeutig für mich. Und das hat auf jeden Fall eine rote Karte. Ob das dann die Endergebnisse ändert, who knows? Ich meine, jetzt, das ist jetzt für alle Mannschaften die dummste Ergebnis, weil wenn die beide jetzt dieses Siding haben und gesperrt werden, dann fehlen die im Halbfinale gegen England. Das werden die auf jeden Fall schwacher machen, die Franzosen. Und dann ist es quasi irgendwie so doof. Also Irland wurde, also meines Erachtens, wer hat nur für England Kanonenfutter? Also es tut mir leid, aber England ist einfach ziemlich unstoppable. Frankreich hat auf jeden Fall eine bessere Chance bei den richtigen Bedingungen. Nichtsdestotrotz, Irland mega geil, mega stark. Erste Weit, Halbzeit ne? Und
ja.
Nee, also diese Szene, diese Schlussszene in der 40. Minute hätten ja eigentlich mit dem Rolling Maul und Straftritt eigentlich nochmal einen Versuch legen müssen und Frankreich hat es irgendwie verteidigt und diesen Pass, diesen Offload, der weggegeben wurde und dann geht der Ball nach vorne. Also, ne, also es war einfach doof. Man muss halt so ein bisschen Geduld haben, ne? Und aber Frankreich hat einfach mega krass verteidigt, das muss man halt sagen. Und auch zum Ende hin trotzdem sehr, sehr gut verteidigt, auch im Unterzahl und so. Also irgendwie Frankreich hat sich echt schlecht verkauft, unter Wert
verkauft.
3 gelbe Karten,
ersten Punkt, der erste Penalty kick in der 47. Minute durch Bourgeois. Ja, und also Irland war im Lead bis zur 68. Minute oder so, 66. Minute. Ne? Man hat drei Viertel des Spiels eigentlich immer vorne gelegen. Ne? Und Frankreich hat 3 gelbe Karten kassiert, Irland eine. Das ist dann schon bitter, schade. Wie wurde es denn in Irland aufgenommen? Was ist denn so die.
Ich glaube, halt so die Art und Weise, wie die Frauen sich präsentiert haben, super. Also natürlich war es so eine Teamleistung. Ich glaube, das ist grundsätzlich gut, dass man sich sehr gut verkauft hat, so in dem Sinne. Es hat bitter, wie es am Ende ausgegangen ist, aber ich glaube, damit kann man sich gut zufrieden geben. Ich glaube, viel mehr ist wahrscheinlich, was so ein bisschen hängen bleibt so da drin, ist dieses Spiel gegen Neuseeland, also dort war es halt zu null zu verlieren wahrscheinlich, das hat einfach so ein bisschen Trauma gemacht und ich glaube, das zeigt dann doch diese Distanz zwischen den Mannschaften, natürlich fehlten ein, zwei Leute, aber ich glaube, das ist halt noch schwieriger zu verdauen, da werden halt noch länger dran kauen müssen. Es hätte ja an sich nichts groß geändert, wenn die trotzdem irgendwie 40-20 verloren hatten. Aber irgendwie für das Psyche hat so irgendwie und nachdem die letztes Jahr Neuseeland auch geschlagen hatten. Ja, diesen Spagat zu den Top-Mannschaften, das haben wir anfangs gesagt, zu der Weltmeisterschaft für die Frauen ist, also diesen Top-Mannschaften, also natürlich England außen vor und die anderen, also Neuseeland und Frankreich, also der Rest, also dann natürlich jetzt auch Kanada, der Rest, also diesen Gap ist quasi schon schwierig zu überbrücken. Und ich weiß nicht, also jetzt ist man da, wo man ist, aber man ist halt nicht so viel schlauer mit, wie schließen wir diese Lücke. Ne, also es ist ein bisschen schwierig, wie man das quasi so mitnimmt. Ich glaube, das Spiel, wie gesagt, gegen Neuseeland, ein bisschen mehr so Trauma davon. Jetzt das Spiel gegen Frankreich, gut verkauft, grundsätzlich gute Weltmeisterschaft. Teilweise Leute, sich gut entwickelt haben. Mal sehen, also man muss, glaube ich, mal so auf den ja, diesen Win quasi muss halt quasi unsere in den Segel kommen, dass Frauenrugby in Irland dann noch stärker im Fokus kommt.
Okay, genau, die anderen Spiele, England gegen Schottland 40-8. Kanada sogar noch eindeutiger gegen Australien 46-5 und Neuseeland hat gegen die 15 Frau Rolling Maul auch mit 46-17 noch bestanden. Eigentlich alles wie erwartet, oder? Ohne das jetzt
Ja, ich muss
bewerten zu.
dazugeben, das Kanada-Spiel habe ich viel mehr geschaut. Und ich finde halt quasi, wie die angreifen, ist echt schon sehr gut. Also die ganze Struktur und System, das finde ich schon cool. Also da freue ich mich dann auf die Halbfinalspiele.
Das ist freitags auch. Ich glaube, es ist 21 Uhr unsere Zeit. Na, 20 Uhr EST, Ashton Gate, New Zealand Women gegen Kanada. Das wird wahrscheinlich das spannendere Halbfinale. Gut, das andere
Ja,
ist.
wissen wir nicht so ein bisschen Frankreich, wie gesagt, wenn diesen beiden Spieler dann doch gesperrt werden, dann das auf jeden Fall geschwächt dadurch. Let's see. Was gibt's noch
Okay.
in der Rugby-Welt?
Ja, Highlight Sonntagabend, da hat Georg Samoa USA geschaut, damit ihr es nicht schauen müsst und ich bereue jede Minute davon. Ich wollte eigentlich auf meinen Fahrradheimtrainer steigen, der aber dann doch nicht fertig war. Also Samoa 13-29 verloren, das ist insofern wichtig, weil das nach wie vor das Niveau ist, was wir erreichen müssten als Deutschland. Ungefähr in diese Sphäre müsste man vordringen. 13:29 ist mir unerklärlich auf dem Papier, wie Samoa das überhaupt verlieren kann. Etliche Leute spielen NPC oder Frankreich oder so teilweise auch Super Rugby. Man kennt zum Beispiel Michael Alalatoa als Captain statt als Tighthead Prop. Ja, aber es war irgendwie, also das Spiel war geprägt von wenig Flow. Wirklich einfachen Penalty-Kicks, die auf beiden Seiten versemmelt wurden. Es stand irgendwie Zeit, war eine sehr lange Zeit, 6-5 für Samoa, zwei Penalties gegenüber einem Versuch von den USA. Und eigentlich haben die USA, als sie mal ein paar Phasen ab der 65. Minute zusammenbekommen haben und mal ein paar Sachen geklappt haben, haben dann zwei oder drei Versuche gelegt, und was dann letztendlich zum Sieg geführt hat. Aber es war Dick's Sporting Goods Stadium in Sacramento. Ich weiß nicht wo. Also es war wirklich nicht toll anzusehen. Im Stadion waren auch ein Dick's Sporting Goods Park in Denver. Nee, doch. Genau, in Denver, Colorado. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Zuschauer genau da waren. Ich glaube, die anderen Spiele wurden da auch ausgetragen. Es hatte null Feeling von einem wirklich wichtigen Spiel. Also weder so das Drumherum noch das im Spiel hatte ich das Gefühl, dass die Leute irgendwie unbedingt heiß sind, überhaupt zur Weltmeisterschaft zu fahren. Nichtsdestotrotz wird Samoa jetzt in ein, zwei Wochen, glaube ich, die Chance haben, sich gegen Chile zu qualifizieren, was auch in den USA ausgetragen wird, soweit ich weiß. Was natürlich, ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist für Samoa. Ich weiß nicht, ob die Leute nicht, weil NPC findet gerade statt, Top 14 findet gerade statt, Super Rugby findet nicht statt. Ich denke, Chile, die werden wahrscheinlich größtenteils alle in Chile sein, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Das heißt, da muss Samoa schauen, wie viel Leute die da jetzt zusammenbekommen. Vielleicht wird das ein super spannendes Spiel. Mal gucken. Das müsste schon nächstes oder übernächstes Wochenende stattfinden. Und hier nochmal, das ist das Niveau, wo wir. Ah, nee, das ist Hin- und Rückspiel. Okay, ja. 20. September, aber es wird in den Vereinigten Staaten Salt Lake City, Utah gespielt. 20. das ist schon dieses Wochenende. Und dann 27. September findet das Rückspiel in Chile statt, denke ich. Ja, krass. Genau, der Gewinner davon geht, glaube ich, direkt zur Weltmeisterschaft und der Verlierer geht in dieses Repechage-Turnier mit Belgien und Namibia und Brasilien oder Paraguay. Aber wie gesagt, die Rugby-Qualität. Naja. Ja, also mal schauen, wie das mit den Teams, wie gut die sein werden in 2 Jahren, was man da alles noch schaffen kann. Weil, was passiert in der Major League Rugby Competition? Was habe ich dir geschickt? Was habe ich Uncle Donald geschickt? Und wo hat er gesagt, Alter, schick mir bitte nicht so einen Scheiß zu. Das interessiert mich überhaupt wirklich gar nicht.
Was geht ab? Also, Amerika, Rugby, lass mich raten. Also, es geht ab wie irgendwas.
Wir hatten schon mal einen Gast aus der Liga in unserem Podcast.
Ja, das ist bestimmt einfach so der Wachstum exponentiell seitdem, wahrscheinlich.
Ja, also wenn Houston Sabercats ist ein weiteres MLR-Team, was, glaube ich, bankrupt gegangen ist oder sich zurückgezogen hat. Das heißt, mal schauen, wie die Competition da überhaupt nächstes Jahr aussehen wird. Was wiederum auch großen Einfluss auf das Nationalteam hat, weil die meisten Amis spielen bestimmt nicht außerhalb von Amerika. Weil ich denke, denen fehlen die technischen Handling Rugby-Skills dazu. Die athletischen Skills haben sie wahrscheinlich alle, aber ja. Das ist sonst noch so passiert.
Wahrscheinlich gut. Ausreichend für heute, außer du hast noch was Bestimmtes.
Ja, ich habe noch Ankündigung. Onkel Georg fliegt im Mitte Oktober wohin?
Zu Houston Sabercats.
Munster gegen Leinster Croke Park Mitte Oktober. Vielleicht schaffe ich es noch den Freitagabend vorher Connect mir gegen Blue Bulls anzuschauen aus Südafrika. Gucken, ob ich es irgendwie noch nach Galway schaffe. Das ist das Wochenende vom 18. Oktober. Genau, Croke Park.
Also, falls ihr in Irland seid, jetzt ist die Warnung, bitte haut jetzt ab.
Und jetzt, das kommende Wochenende, überlege ich immer noch nach Frankreich zu fahren. Ein bisschen Pro De Deux, ein bisschen Top 14. Mal schauen, ob ich es mit den Zügen und meiner Arbeit hinbekomme.
Aha, wow. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß. Und euch natürlich zu Hause viel Spaß beim Zuschauen. Halbfinale, Frauen-WM ist natürlich am Start. Liegen gehen halt alle los. Und wie Big G hat gesagt, support your local Bundesliga-Club natürlich auch. Oder Rugby-Club. Ja. Dann, bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald wieder bei Vorpass.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.